Der Predigtext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, das sind die letzten Worte aus dem Buch Micha, aus dem Prophetenbuch Micha. Und diese letzten Worte aus dem Buch Micha passen gar nicht so zu dem, was vorher 7 Kapitel lang dort geschrieben ist. Wenn man das am Stück liest, und ich habe das gemacht, bevor ich mich mit diesem Predigtext beschäftigt habe, einfach mal so am Stück lesen, das tut echt mal gut, und habe mich durch diese 7 Kapitel durchgekämpft. Und das ist wirklich eine ermüdende Aneinanderreihung von Anklage und Gerichtsandrohung. 7 Kapitel lang klagt Gott sein Volk an und droht mit Gericht. Lediglich 3 kleine Hoffnungslichter leuchten mal so kurz auf. Und dann gibt's diesen Schluss, der so ganz und gar nicht zu diesem ganzen Buch passt. Die letzten Worte des Buches Micha sind Gnade, sehr erstaunlich. Micha 7, 18 bis 20. Wer ist dein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Gottes letztes Wort in diesem Buch Micha ist Gnade, Gottes letztes Wort. Und damit dieser Kontrast zu dem übrigen Buch richtig deutlich wird, verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über das ganze Buch Micha und was passt da besser dazu. Man kann das mit diesem Bible Project sehr gut machen, um mal so diesen Kontrast wahrzunehmen. Was ist eigentlich Inhalt dieses Buches und wie wirkt dann dieses Gnadenwort ganz am Ende? Das schauen wir uns jetzt zusammen an.
Das Buch vom Propheten Micha. Micha lebte in einer Stadt namens Moreshet im südlichen Teil vom Königreich Juda, ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesaja. Das nördliche und das südliche Königreich Israels hatten sich vor langer Zeit aufgeteilt und beide hatten ihren Bund mit dem Gott Israels gebrochen. Deshalb warnte Micha, dass Gott das große, furchtbare Reich der Assyrer gebrauchen wird, um das nördliche Königreich zu zerstören und Jerusalem zu verwüsten. Außerdem warnte er davor, dass Babylon eine noch größere Zerstörung bringen wird. So wie alle Propheten sprach auch Micha im Auftrag von Gott, um Israel anzuklagen. Oder wie er es in Kapitel 3 ausdrückt, mich dagegen hat der Geist des Herrn mit Kraft erfüllt, mutig für das Recht einzutreten. Er hat mir die Vollmacht gegeben, Israel seine Sünde vorzuhalten. Der Großteil in diesem Buch dreht sich um Michas Anklagen und seine Warnungen vor Gottes Gericht über Israel. Aber entgegen aller Warnungen hatte Micha auch eine Botschaft der Hoffnung. Dabei geht es um die Wiederherstellung, die Gott im Gegenzug zu seinem Gericht ermöglichen wird. Tauch mit uns ein und du wirst sehen, wie es funktioniert. Die ersten 2 Teile des Buchs betrachten Michas Anschuldigungen und Warnungen gegen Israel und seine Anführer. Der erste Teil beginnt mit einer poetischen Beschreibung von der Erscheinung Gottes vor Israel. Genau wie am Berg Sinai in Feuer, Rauch und einem Erdbeben. Dieses Mal ist er aber nicht gekommen, um einen Bund zu schließen. Er ist gekommen, um sein Gericht über Israel und seine 500 Jahre lange Rebellion zu bringen. Micha zählt alle kleinen und großen Städte in Israel auf, die Übeltäter in der Rebellion waren. Zu ihnen kommt Gott jetzt. Aber warum genau? Micha beginnt einen Streit mit Israels Anführern. Er sagt, dass sie durch Diebstahl und Gier reich geworden sind. Er spielt auf die Geschichte in 1. Könige 21 an, wo Ahab einen Familienweinberg von Naboth gestohlen hatte. Aber dies geschieht auch, weil Israels Propheten korrupt sind. Sie geben sehr gerne jedem, der es sich leisten kann, das Versprechen von Gottes Schutz. Nein, sagt Micha, Gott hat seinen Schutz für Israel zurückgezogen. Im 2. Abschnitt der Vorwürfe beschreibt Micha noch weiter, wie Israels Anführer und Propheten gemeinsam schwere Ungerechtigkeiten begangen haben. Sie regieren das Land durch Bestechung und haben die Gesetze so zurechtgebogen, dass die Reichen bevorzugt werden. Den Armen wurde ihr Land geraubt und ihre Sicherheit und ihre Hoffnung genommen. All das sind Verstöße gegen die Gesetze der Tora. Sie besagt, dass es illegal ist, Land von Familien zu verkaufen, selbst wenn sie arm sind. Wir erfahren, dass Gottes Gericht in Form eines unterdrückenden Volkes kommen wird, um das nördliche Königreich, Jerusalem und seinen Tempel zu zerstören, der bis auf die Grundmauer niedergerissen wird. Das sind sehr heftige Warnungen und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Jeder dieser mahnenden Abschnitte wird mit einem eindrucksvollen Versprechen der Hoffnung abgeschlossen. Es beginnt mit einem Gedicht, das Gott mit einem Hirten vergleicht, der seine Herde retten und sammeln wird, die der Überrest seines Volkes ist. Und er wird sie alle auf eine gute Weide bringen und wieder ihr König sein. Der zweite warnende Abschnitt endet mit einem Bild vom zerstörten Jerusalemer Tempel. Aber Micha sagt, dass das nicht für immer so sein wird. Eines Tages wird Gott seinen Tempel erheben, mit seiner Gegenwart erfüllen und die Stadt mit den Überresten seines Volkes füllen. Es ist Gottes Ziel, Israel zum Treffpunkt von Himmel und Erde zu machen, damit alle Nationen nach Jerusalem kommen, wo Gott König über alle wird und Frieden auf die Erde bringt. Diese beiden abschließenden Gedichte der Hoffnung sind sehr kraftvoll. Und der nächste Abschnitt des Buchs geht tatsächlich noch einen Schritt weiter und macht daraus eine Reihe von wunderschön gestalteten Gedichten, die sich ganz auf die zukünftige Hoffnung von Israel und den einzelnen Nationen beziehen. Wir erfahren, dass Israel nach dem assyrischen Angriff von Babylon erobert und dort ins Exil verbannt wird. Aber Gott wird sein Volk wiederherstellen und in sein Land zurückbringen. Und dann erfahren wir, dass im neuen Jerusalem ein neuer messianischer König aus der Linie von David kommen wird. Er wird in Bethlehem geboren und dann in Jerusalem über Gottes wiederhergestelltes Volk herrschen. Schließlich wird in diesem messianischen Königreich Gottes der gläubige Überrest von seinem Volk zum Segen unter den Nationen werden. Aber gleichzeitig wird Gott sein letztes Gericht bringen und das Böse endgültig aus seiner Welt verbannen. Der letzte Abschnitt des Buches kehrt zu dem Muster zurück, das wir in den ersten Teilen gesehen haben. Eine Warnung gefolgt von Hoffnung. So entlarvt Micha erneut die ungerechten wirtschaftlichen Gewohnheiten der israelischen Anführer und wie das Land und seine Menschen zerstört. Micha schreibt hier seine berühmten Worte, die zusammenfassen, was es für Israel bedeutet, seinem Gott zu folgen. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Genau das hat Israel nicht getan und deshalb wird das sein Untergang sein. Das Buch endet aber mit einer weiteren kraftvollen Nachricht der Hoffnung. Israel wird als Person dargestellt, die allein in ihrer Niederlage und Schande sitzt. Das ist ein klares Bild von Israels Zerstörung und Verbannung. Und diese Person sucht nach Gottes Gnade und bittet ihn, sie zu erhören und ihr zu vergeben. Aber warum? Warum sollte Gott auf diese treulosen und rebellischen Menschen hören und ihnen vergeben? Der Autor nennt zwei Gründe. Zum einen wegen Gottes Charakter. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? Er weiß, dass Gottes Barmherzigkeit mächtiger ist als sein Zorn oder sein Gericht. Und der zweite Grund sind Gottes Versprechen. Er sagt, du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Das sind die letzten Worte des Buches. Sie sind ein Hinweis auf Gottes Verheißungen an Abraham und seine Familie im Buch Genesis, dass alle Nationen durch Abrahams Familie Gottes Segen finden würden. Um jedoch ein Segen für die Nationen zu sein, muss Israel zuerst seinem Gott treu sein. Und daher kommt das Hin und Her zwischen Gericht und Hoffnung im Buch Micha. Wenn Gott die Nationen durch Israel segnen will, muss er sich dem Bösen in seinem Volk annehmen und es richten. Aber sein Gericht ist genau das, was zur Hoffnung führt. Weil Gottes Bundesliebe und Verheißungen mächtiger sind als das Böse im Menschen. Und sein übergeordnetes Ziel ist nicht die Zerstörung, sondern Rettung und Erlösung. Oder wie es in den abschließenden Zeilen des Buches heißt, er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und darum geht es im Buch Micha.
Und dieses Buch Micha endet mit einem erstaunlichen Lobpreis. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Gottes letztes Wort, Gnade, sehe ich hier. Ich habe zwei Fragen, die ich zunächst beantworten möchte, bevor wir uns einige Details in diesem Text anschauen. Zunächst, woher wusste Micha das? Und dürfen wir diese Aussagen hier aus dem Buch Micha auf uns einfach so beziehen? Denn das sind ja zunächst mal Worte an Israel. Zunächst, wie kam Micha dazu, so etwas zu schreiben? Am Ende wird Gott doch gnädig zu sein. Ja, mehr noch, Gott gefällt es, gnädig zu sein. Eben kündigt er noch Gericht an und dann sagt er, und doch am Ende wird Gott gnädig sein. Gnädig einem Volk, was permanent Gottes Gebote übertritt und gegen Gottes Willen lebt. Woher wusste Micha, dass Gottes letztes Wort tatsächlich Gnade ist? Micha kannte Gottes Wesen. Micha wusste, wie Gott ist. Von daher konnte er diese erstaunlichen Zusagen und Verheißungen ableiten, diese erstaunlichen Aussagen über diesen gnädigen Gott. Micha wusste, wie Gott ist, und daher wusste er, Gott ist ein Gott, der Schuld vergibt. Gott ist ein Gott, der Vergehen verzeiht. Zorn ist nicht Gottes Wesen. Es steht nirgends in der Bibel, dass Gott Zorn ist. Es gibt Stellen, die sagen, dass Gott zornig ist. Aber es wird nie gesagt, Gott ist ein Gott des Zorns. Gott ist Liebe. Das lesen wir in der Bibel. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe, aber es steht nirgends, Gott ist Zorn. Das heißt, Gottes Wesen ist Liebe. Es heißt, dass Gott zornig ist über die Schuld der Menschen, aber es ist ein großer Unterschied. Ich denke, das ist wie bei Eltern mit Kindern. Kinder können ihre Eltern ja wirklich zum Zorn reizen und provozieren. Ich glaube, wir alle hatten mal Eltern oder haben Eltern und waren einmal Kinder. Wir wissen, wie das ist, wie man seine Eltern wirklich bis zur Weißglut reizen und provozieren kann. Aber, und dann werden die Eltern auch schon mal zornig. Aber Zorn ist keine Grundhaltung von Eltern. Von normalen, gesunden Eltern ist Zorn keine Grundhaltung. Und Gott selbst nennt sich Vater, der vollkommene Vater. Von daher ist Zorn nicht seine Grundhaltung seinen Kindern gegenüber, sondern Gnade und Liebe. Er liebt es, gnädig zu sein, Vers 18. Das heißt, Micha kannte Gottes Wesen, Micha kannte Gottes Eigenschaften, Gottes Charaktereigenschaften, und von daher konnte er diese Schlüsse daraus ziehen. Im Angesicht des kommenden Gerichtes konnte er sagen, und am Ende siegt doch die Gnade. Und ich finde, das ist auch wichtig für uns. Auch wir müssen Gottes Wesen kennen. Wir müssen wissen, wie Gott ist. Es hilft nichts, darüber zu spekulieren, wie Gott sein könnte, wie wir meinen, wie Gott ist, wie wir philosophieren über Gott, wie er sein könnte, sondern ja, gerade wenn uns unsere Schuld, unser Versagen vor Augen steht, dann hilft es nicht zu spekulieren, ja, wie könnte jetzt Gott mit mir umgehen? Wir müssen wissen, wie Gott ist von seinem Wesen her. Wir müssen Gottes Wesen kennen. Dann wissen wir auch, wie er reagiert, wie er mit uns umgehen wird. Und dazu müssen wir in der Bibel suchen. Wir müssen in der Bibel nachschauen, was steht in der Bibel über Gottes Wesen. Was wird dort über Gott ausgesagt? Das ist maßgeblich. Nicht das, was wir meinen und fühlen, wie Gott sein könnte. Und da finden wir im 2. Buch Mose eine erstaunliche und wesentliche Aussage, wo Gott sich dem Mose offenbart und sein eigentliches Wesen ganz deutlich offenbart. Und das erstaunlicherweise an einem absoluten Tiefpunkt. Unmittelbar nachdem Gott mit seinem Volk den Bund geschlossen hatte am Sinai, gossen sie ein goldenes Kalb und beteten dieses Kalb als Gott an. Und Gott hatte allen Grund, zornig zu sein. Und in dieser dramatischen Situation verhandelt Mose mit Gott. Und Gott lässt sich erstaunlicherweise darauf ein und ist gnädig. Und das reicht Mose aber noch nicht. Mose geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, und jetzt lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Gott. Und der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Aber mein Gesicht kannst du nicht sehen, Mose. Denn jeder Mensch, der mich ansieht, muss sterben. Und dann macht Mose doch einen Deal mit Gott, einen Deal mit Mose und sagt, stell dich in diese Felsspalte mit den Augen in die Felsspalte hinein und ich werde hinten vorbeiziehen und du wirst mich von hinten sehen. Und so machen sie es dann auch. Mose stellt sich in diese Felsspalte und Gott zieht hinter Mose vorbei und Mose darf sich dann umdrehen und nachsehen, wie Gott ist. Und da offenbart sich Gott mit seinem Wesen, nämlich mit folgender Aussage. Als die Herrlichkeit des Herrn an Mose vorüberzieht, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Hier offenbart Gott sein Wesen. Er offenbart sich mit seiner Herrlichkeit dem Mose mit diesen Eigenschaften. Der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist. Gottes Wesen ist Gnade. Im Hebräischen steht da Chesed. Chesed, das ist die beständige, liebevolle Güte. Die unerschöpfliche, unveränderliche, beständige Treue. Die milde, die unerschütterliche Treue. Das ist Gottes Wesen. Gott offenbart sich hier dem Mose mit seinem Wesen. Man könnte auch sagen, das ist seine Kernidentität, Gnade. Und so offenbart sich Gott dem Mose, gerade in dieser dramatischen Situation, als sie eben noch das goldene Kalb angebetet hatten, in diesen Götzendienst hinein. Und ich gehe mal davon aus, dass Micha diese Selbstoffenbarung Gottes kannte. Daher konnte er eben diese Sätze ableiten, wie Gott ist, weil er das wusste. Und daher müssen auch wir Gottes Wesen gut kennen, dass wir nicht spekulieren, wie er sein könnte oder dass wir uns so eine eigene Meinung über Gott bilden, sondern wir brauchen die Fakten, wir brauchen die Aussagen der Bibel über Gottes Wesen. Daran können wir uns festhalten. Und am deutlichsten können wir Gottes Wesen natürlich sehen in Jesus Christus. Da hat sich Gott offenbart als Mensch. Das ist sichtbar gewordenes Wesen Gottes. Und in der Person von Jesus können wir sehen, wie Gott wirklich ist. Und dieses Wesen Gottes sollten wir uns wirklich jeden Tag vor Augen halten, indem wir Geschichten von Jesus lesen. Täglich eine Geschichte von Jesus lesen, das sagt ein spiritueller Ratgeber. Und ich glaube, das ist wirklich gut. Jeden Tag eine Geschichte von Jesus lesen, um das Wesen Gottes aufzusaugen und aufzunehmen. Wir müssen Gottes Wesen kennen, denn das trägt in Krisen. Das trägt, wenn wir mit unserer Schuld konfrontiert sind, wenn wir versagen, wenn wir an uns selbst zweifeln, wenn wir schuldig werden. Dann trägt dieses Wesen Gottes, diese Erkenntnis, du bist ein gnädiger Gott. Dein Wesen ist durch und durch Gnade. Wenn wir wie Gottes Volk unbeständig sind, wenn wir schuldig werden, dann gilt die beständige Gnade uns gegenüber. Denn Gott liebt es, gnädig zu sein. Das ist seine Art. Er liebt es, gnädig zu sein. Und Micha kannte die Verheißungen. Auch das ist wichtig für uns, dass wir Gottes Verheißungen kennen. Micha wusste, was Gott den Vätern geschworen hat. Einen ewigen Bund. Gott hatte sich ewig an Abraham und seine Nachkommen verbunden. Einen ewigen Bund geschlossen. Und daher konnte Micha ganz felsenfest sagen, du wirst an Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Daher wusste Micha ganz genau, wenn Gott auch jetzt bestraft, und das würde kommen, du wirst uns nicht für immer verstoßen, du wirst dein Volk nicht für immer verstoßen. Es wird ein Rest zurückkehren, wir haben es auch hier im Video gesehen, mit dem Gott neu anfangen wird. Und das meint er eben mit diesem Vers 18, mit dem Rest des Erbteils. Weil Gott ewige Bündnistreue versprochen hat, wird er sein Volk nicht verstoßen, sondern neu anfangen. Micha kannte also Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen, auch die müssen wir kennen, die Verheißungen, die Zusagen Gottes. Und damit komme ich zur zweiten Frage, gilt dieses Wort des Propheten jetzt auch für uns? Das ist ja ein Wort an Israel, an das Volk Gottes. Und wir sind nicht Israel. Wir sind keine Nachkommen Abrahams. Aber wir können Nachkommen Abrahams werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und das schreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 7. Da sagt er, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Wer aus dem Glauben an Jesus Christus lebt, der wird Abrahams Kind. Und er erklärt noch weiter, der Paulus, die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde. Und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, haben Anteil am Segen Abrahams. All diese Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat, gelten auch für uns. Wir haben Anteil an Abrahams Segen. Und wir gehören in diesen ewigen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Kleines Detail am Rande zum Thema Bund. Wir gehören durch den Glauben nicht in den Mosebund. Das ist der Bund des Gesetzes. Wir gehören in den Bund Abrahams. Das ist ein wichtiger Unterschied. Müssen wir klar unterscheiden. Denn der Mosebund beruht auf Leistung. Wenn du das Gesetz hältst, bist du drin. Der Abrahambund beruht auf Glaube. Durch den Glauben wurde Abraham gerecht gesprochen. Und in diesen Bund sind wir hinein aufgenommen. In den Bund mit Abrahams. Dadurch können wir sagen, diese Aussage gilt auch für uns, weil wir auch in diesem Abraham-Bund drin sind. Das heißt, auch für uns gilt dieses letzte Wort Gottes, Gnade. Und so lädt uns Micha ein, mit diesen Worten Gott anzubeten. Was für ein Lobpreis ist das? Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Ich sehe hier eine interessante Bewegung bei Micha, man könnte auch sagen, ein Move, so sagt man das Neudeutscher. Und lass uns mal diesen Move, diese Bewegung von Micha verfolgen, diesen Gedankengang von Micha. Zunächst mal ist er erschüttert über die Schuld seines Volkes und über die Folgen, die diese Schuld nach sich zieht. Dann beschäftigt er sich mit Gottes Wesen. Was ist eigentlich das für ein Gott? Wie ist Gott? Und er erinnert sich an Gottes Verheißungen. Und schließlich führt das in diesen erstaunlichen Lobpreis. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn es gefällt ihm, gnädig zu sein. Und ich finde, diesen Move, dieser Bewegung können auch wir immer wieder folgen. Wenn es uns so geht, wenn wir erschüttert sind über unsere eigene Schuld, über unser Versagen, dass wir uns darüber nachdenken, mit was für einem Gott haben wir es eigentlich zu tun? Dass wir an seine Verheißungen denken und dadurch dann in diesen Lobpreis hineinkommen. Das ist ein Lobpreis und er hat eine sehr bildhafte Sprache und zwei Begriffe und zwei Bilder möchte ich mit euch zum Ende noch betrachten. Zunächst, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Man könnte das jetzt noch präziser übersetzen. Und dann wird es so lauten, oder dann heißt es so, wenn man das genauer übersetzt, wer ist ein Gott wie du, der Schuld trägt und der über Vergehen hinweggeht? Das wäre die genauere Übersetzung, der Schuld trägt und über Vergehen hinweggeht. Und man könnte es auch so sagen, ein schuldtragender Gott, wer ist ein Gott wie du, ein schuldtragender Gott und ein über Vergehen hinweggehender Gott? Und das unterstreicht nochmal Gottes Wesen. Mit was für einem Gott haben wir es zu tun? Mit einem Gott, der Schuld trägt und mit einem Gott, der über Vergehen hinweggeht. In beiden Aussagen klingen zentrale biblische Begriffe an. Schuldtragend, ein Gott, der Schuld trägt. Vielleicht dachte Micha an den Sündenbock im dritten Buch Mose. Auf diesen Bock wurde einmal im Jahr die Schuld des ganzen Volkes gelegt und dann wurde dieser Bock in die Wüste geschickt. Dann war die Schuld damit weg. Noch deutlicher wird es im Gottesknechtslied in Jesaja 53. Jesaja war ein Zeitgenosse Michas. Da heißt es über den Gottesknecht, er nahm unsere Krankheit auf sich und er trug unsere Schmerzen. Ein Gott, der Schuld trägt. Er trug unsere Schmerzen und unsere Schuld. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch der Herr ließ die Schuld von uns allen treffen. Hier leuchtet schon der gekreuzigte Gott auf, der Sohn Gottes, über den Johannes gesagt hat, seht der Täufer, seht, das ist Gottes Lamm, das die Schuld der Welt trägt. Wir haben einen schuldtragenden Gott. Das zieht sich durch die Bibel hindurch. Was für ein Gott. Er nimmt Schuld ernst. Er relativiert sie nicht. Er nimmt Schuld total ernst. Aber er trägt sie selbst. Er bestraft nicht die Sünder, sondern er nimmt die Strafe auf sich selbst in Jesus Christus. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld trägt, der meine und deine Schuld trägt? Die zweite Aussage erinnert an das Passafest, ein über Vergehen hinweggehender Gott. In der Nacht des ersten Passafestes, ihr kennt vermutlich diese Geschichte, da ging der Todesengel durch Ägypten und er ging an den Häusern der Israeliten vorbei, ein vorbeigehender Gott. Und warum ging er vorbei? Weil an den Türen Blut klebte, das Blut von den Passalämmern. Bei den übrigen Häusern ging er hinein und tötete die Erstgeburt, den erstgeborenen Sohn. Gott geht über Vergehen hinweg. Dieses Bild, dieser Begriff leuchtet hier auf in diesem Wort, ein über Vergehen hinweggehender Gott. Er geht hinweg, weil das Blut Jesu an den Türen klebt. Ein starkes Bild. Das heißt, Gott bleibt nicht bei deinem Vergehen stehen. Gott sieht darüber hinweg, er geht darüber hinweg. Gott geht weiter, er bleibt nicht bei deiner Schuld stehen, er geht weiter mit dir zusammen. Das heißt, du wirst nicht für immer auf deine Taten festgelegt, du wirst nicht auf deine Schuld festgenagelt. Deine Sünde belastet nicht deine Beziehung mit Gott, weil Gott hinweggeht über diese Schuld hinweg. Gott hält sie dir nicht immer wieder vor. Gott geht darüber hinweg und geht weiter mit dir. Es gibt immer wieder einen Neuanfang. Seine Gnade ist jeden Morgen neu, schreibt Jeremia. Wer ist ein Gott wie du? Ein Gott, der schuldtragend ist, nicht nachtragend, sondern schuldtragend ist und der über unser Vergehen hinweggeht. Und aus diesem Lobpreis oder aus dieser Erkenntnis leitet Micha dann ab, wie Gott künftig handeln wird. Er schaut in die Zukunft. Du wirst dich wieder über uns erbarmen und unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und auch hier entstehen im Hebräischen zwei Bilder. Für die Leser des Hebräischen werden sofort zwei Bilder aufleuchten. Zum einen, er wird unsere Schuld niedertreten. Und die Leser hatten dann das vor Augen bei diesem Begriff. Wie Trauben gekeltert werden. Das ist das gleiche Wort. Micha gebraucht hier das Wort, was man für das Keltern von Trauben verwendet hat. So geht Gott mit unserer Schuld um. Ich finde das ein starkes Bild. Die Schuld wird zertreten, wie man Trauben zertritt. Das heißt, die Trauben werden durch das Keltern zerstört. Und es ist unmöglich, diese Trauben wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen. Die sind einfach einmal für immer kaputt. Die sind nicht mehr wiederherstellbar. Schuld wird vernichtet, verquetscht, unschädlich gemacht. Schuld kann nichts mehr anrichten. Stell dir vor, das macht Gott mit deiner Schuld. Vielleicht denkst du jetzt auch an ganz konkrete Schuld, die du begangen hast, die dir vor Augen steht. Du siehst eine ganz konkrete Schuld, die du getan hast. Und dann denk dran, wie Gott diese Schuld zertritt, dass sie ihre Form verliert, dass sie kaputt gemacht wird und nicht mehr hergestellt werden kann. Egal wie groß die Schuld ist, Gott zerstört deine Schuld. Noch deutlicher macht es das zweite Bild. Du wirfst ihre Sünden in die Tiefen des Meeres. Ich habe dabei immer gedacht, ja, meine Schuld ist so eine Kiste und die wird dann im Meer versenkt. Dann liegt die da ganz unten am Meeresboden. Aber das Wort, was hier bei Micha steht, meint er das hier. Dieses Ereignis, wo das Heer des Pharaos im Roten Meer versenkt wird. Das feindliche Heer des Pharao wurde in den Fluten des Roten Meeres vernichtet. Das Bild steckt in diesem Wort drin. Hier wird die zerstörerische Macht der Sünde angesprochen. Sünde ist eine Macht wie das Heer des Pharaos, was auch viel Zerstörung anrichten kann. Sünde ist zerstörerisch wie eine Armee. Und das kennen wir auch, welche zerstörerische Kraft Sünde haben kann, wenn wir daran festhalten. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann würde es sie in den Tiefen des Meeres vernichten, so wie damals das Heer des Pharaos vernichtet wurde. Wer ist ein Gott wie du? Diese Bilder klingen hier an. Und diese Bilder möchte ich für mich so behalten. Einmal das Bild von der Kälte und das Bild von der Schuld, die im Meer vernichtet wird wie das Heer des Pharaos. Diese letzten Worte des Propheten Micha sind ein Lobpreis. Es ist kein Text, der jetzt intellektuell durchdacht und ausgelegt werden soll. Das kann man machen. Aber es ist eigentlich ein Text mehr für das Herz und für den Mund, der unser Herz berührt, unser Herz erreicht, der uns gewiss macht und der uns letztlich in den Lobpreis hineinführt. Daher auch diese bildhafte Sprache. Und diese Bilder wollen uns in die Anbetung leiten. 7 Kapitel lang sieht Micha die Schuld seines Volkes. Aber das ist nicht das Ende, das ist nicht der Schluss. Micha hat sich mit Gottes Wesen beschäftigt. Er hat sich Gedanken gemacht, wie Gott ist und wie Gott handelt und wie Gott in Zukunft handeln wird. Er hat sich an Gottes Verheißungen erinnert. Und das führte schließlich in den Lobpreis. Hier geht es um die Größe Gottes, die sich darin zeigt, dass er gerne gnädig ist und Schuld vergibt. Hier wird die Gnade, Gottes letztes Wort, gepriesen. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Und vielleicht habt ihr alle auch schon an dieses Lied gedacht von Albert Frey, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Das beruht genau auf diesen Text und dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam als Lobpreis an diesen Gott singen. Wer ist ein Gott wie du? Lasst uns damit Gott loben und anbeten.